Herr, bitte sei uns jetzt lebendig nahe in deinem Wort. Amen. Liebe Gemeinde, angenommen, Sie würden zu einem fremden Offizier eingeladen. Und Sie sollen ihm und seinen Leuten etwas von Jesus und von Ostern berichten. Was würden Sie ihm sagen? Mit dem Osterhasen und seinen Eiern anzufangen, hätte wahrscheinlich wenig Sinn. Das ist nichts für Offiziere. Damit werden kleine Kinder verarscht. Näherliegend wäre es, mit ihm über den Frieden zu diskutieren. Über Macht und Gewalt, über Gut, über Böse, über Schuld, über Vergebung, Verantwortung, Gericht. Oder auch über das Töten, die Toten, über Heilung der Verletzten zum Beispiel. Und das alles aus der Perspektive des christlichen Glaubens. Petrus war einmal in so einer Situation. Er wurde zu einem Offizier der römischen Besatzungsmacht gerufen. Als Römer ist er sicher ungläubig, oder? Naja, manchmal täuscht man sich. Jedenfalls sollte er ihm und seinen Leuten von Jesus berichten. Und da gehört das mit der Auferstehung dazu. Das unterscheidet schließlich Jesus von allen anderen. Und Petrus stellt sich dem. Und er spricht tatsächlich die Themen an, die ich eben auch genannt habe. Apostelgeschichte 10 berichtet darüber. Und wenn Sie dann sehr genau zuhören, entdecken Sie das wieder. Aber zunächst, wie spricht Petrus über Jesus? Offiziere und Soldaten sind keine Theoretiker. Das sind keine Professoren oder Politiker, die nur Reden halten. Das sind Praktiker. Und wo die am Werk sind, hinterlässt das Spuren, meistens keine guten. Sie machen Krieg. Natürlich für den Frieden, das hat man schon immer gesagt. Und sie setzen auf Gewalt. Und das soll natürlich gut sein. Sie sollen wieder für Gerechtigkeit sorgen. Und die Ergebnisse? Natürlich sind die eigenen Ergebnisse immer gut und edel. Nur das, was die Feinde tun, das ist böse und schlecht und verbrecherisch. So war es auch schon immer. Nein, alle Soldaten verletzen und töten und werden verletzt und getötet. Und ohne Leid und ohne Schuld kommt da kaum einer raus, ob er will oder nicht. Und Offiziere haben da eine große Verantwortung. Und sie sind mit ihren Soldaten eingebunden in die Realitäten dieser Welt, mit all ihren guten, vor allem aber auch mit ihren bösen Seiten, die sie hautnah erleben und sich daran beteiligen. Ja, und wir sind auch in diese Welt mit ihrer Realität eingebunden. Offiziere, Soldaten und auch wir wissen, Realität ändert sich nicht unbedingt durch schöne und fromme Worte. Und wer die Realität verändern will, muss eine andere Realität dagegen setzen, neue Tatsachen schaffen, so das Böse beseitigen. Nur wenn eine Armee durch Gewalt neue Tatsachen schaffen will, verübt sie selbst zwangsläufig auch wieder Böses. Die Kräfteverhältnisse mögen sich verschieben. Die Landkarten werden vielleicht neu gezeichnet und der Globus neu aufgeteilt. Aber wird es am Ende wirklich besser? Es darf zumindest mal gefragt werden. Und es gilt ja auch im persönlichen Bereich. Wenn wir uns dagegen Dinge oder Menschen wehren, die unserer Erkenntnis oder Meinung nach böse sind oder falsch, Wird dadurch alles gut, wenn wir dagegen vorgehen? Oder verschiebt sich da nur manches? Und die Summe des Negativen bleibt sich am Ende gleich. Aber wie wird denn nun das Leben anders und neu? Das sind spannende Fragen. Und wo kann denn nun das grundsätzlich Neue und auch tatsächlich Gute herkommen? Hören wir dem Petrus ein wenig zu. Hauptmann Cornelius hatte ihn durch Boten zu sich holen lassen und Petrus kommt tatsächlich und findet ein Haus voller Leute, die hören wollen. Apostelgeschichte 10. Petrus begann zu sprechen. Gott hat seinem Volk Israel die gute Nachricht verkündet, dass er Frieden gebracht hat. Durch Jesus Christus, der Herr ist über alle Menschen. Ihr wisst doch, was im ganzen jüdischen Land geschehen ist. Alles begann in Galiläa, nachdem Johannes zur Taufe aufgerufen hatte. Damals hat Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist gesalbt und ihm Kraft geschenkt. Wo immer Jesus hinkam, tat er Gutes. Er heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott stand ihm bei. Und wir sind Zeugen für alles, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Zuletzt hat man ihn an den Holzbalken gehängt und umgebracht. Aber Gott hat ihn am dritten Tag auferweckt und ihn als Lebenden erscheinen lassen. Allerdings nicht vor dem ganzen Volk, sondern vor Zeugen, die Gott im Voraus bestimmt hat. Diese Zeugen sind wir. Wir haben mit ihm gegessen und getrunken, nachdem er von den Toten auferstanden war. Uns hat Gott auch beauftragt, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen, Gott hat Jesus zum Richter über die Lebenden und die Toten eingesetzt. Ebenso bezeugen alle Propheten von Jesus, durch die Macht seines Namens werden allen, die an ihn glauben, ihre Sünden vergeben. Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet, da kam der Heilige Geist auf alle seine Zuhörer herab. Es waren auch Gemeindeglieder jüdischer Herkunft anwesend, die mit Petrus dorthin gekommen waren. Sie waren sehr erstaunt, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Menschen aus allen Völkern, anderen Völkern ausgegossen wurde. Soweit der Bericht aus der Apostelgeschichte. Haben Sie es gemerkt? Petrus spricht hier nur über Tatsachen. Die Reden, die Worte von Jesus lässt er komplett weg. Petrus sagt, Gottes Realität ist in unsere Welt eingebrochen. Und das wurde in Tatsachen sichtbar, im Tun von Jesus. Wo immer Jesus hinkam, tat er Gutes. Er heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott stand ihm bei. Das haben wir gesehen. Wir sind Zeugen. Und dann haben sie ihn ans Kreuz gehängt. Wer hat das getan? Soldaten, Kollegen von euch. Aber Gottes Macht ist größer. Das wurde in der Auferweckung von Jesus sichtbar. Nicht nur in einer Wiederbelebung von Ideen. Nein, wir hatten keine geisterhaften Visionen. Das war handgreifliche Realität. Das war körperliche Erfahrung und doch so viel mehr. Und wieder, das haben wir erlebt, wir sind Zeugen. Wir haben sogar mit dem wiederauferweckten Jesus gegessen und getrunken. Petrus bezeugt Tatsachen, die zwar Raum und Zeit sprengen, sich aber in Raum und Zeit abspielen und körperlich erfahrbar waren. Es handelt sich nicht um Hirngespinste, kluger Theoretiker oder kranke Analphabeten. Und beim Auferstehungsglauben geht es nicht um irgendwelche Ideen und Gedanken, sondern um Tatsachen. Und die konnten Hunderte bezeugen damals. Und diese Zeugen waren sich darin so sicher, dass sie sich dafür umbringen ließen, wenn es sein musste. Gottes Realität ist in unsere Welt eingebrochen. Und das soll, will und kann nun auch im Leben dieses Offiziers und seiner Leute sichtbar werden. Und in unserem Leben heute. Sonst bringt das Ganze ja nichts. Wir brauchen die Realitäten, an die wir uns halten können und die uns halten. Wie kommt also Gottes Realität in unser Leben? Wie kommt das, was uns von Jesus berichtet wird, zur Wirkung bei uns? Und da entdecken wir bei dem, was Petrus hier sagt, zwei einfache Dinge. Das erste Altes muss weg und das zweite Neues muss rein oder her. Die Sünde, die tötet, die muss raus. Und der Geist, der lebendig macht, der muss hinein. Petrus beginnt seine Predigt nicht umsonst mit der Taufe des Johannes. Da ging es um Umkehr und Vergebung. Und genau darauf zielt er auch am Schluss. Durch den Namen von Jesus sollen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen. Genau dahin will Petrus seine Zuhörer bringen. Wir versuchen ja so vieles, um gute Menschen und gute Christen zu sein. Aber zunächst und als erstes ist nur eins nötig. Vergebung empfangen. Damit beginnt es. Und das brauchen wir immer wieder. Und vielleicht unternehmen manche so viel und sind so aktiv, um das eine, nämlich Umkehr und Vergebung, zu umgehen. Und sich und anderen dann trotzdem zu beweisen, dass sie gute Menschen und gute Christen sind. Nein, Christsein beginnt und steht und fällt damit, dass du Vergebung empfängst. Das ist Gottes großes Geschenk. Und daran kommt keiner vorbei. Das heißt, ohne Vergebung kommt keiner am Richterstuhl Gottes, wo dann Jesus drauf sitzt, vorbei und durch. Egal, wie viel Gutes er sonst noch getan hat. Da hilft keine Diskussion, auch nur einen Schritt weiter. Auch Gott hat hier nicht diskutiert, er hat gehandelt in Jesus. Jesus hat sich dafür umbringen lassen, dass jeder von uns für alles Vergebung empfangen kann. Jeder für alles. Da ist keine Schuld dafür zu groß und auch keine zu belanglos. Und Gott hat Jesus auferweckt, um diesen einen Weg, den Jesus freigemacht hat, auf einmalige Weise zu bestätigen. Einen höheren Preis für eine Sache und eine größere Bestätigung für etwas hat es nie gegeben und kann es nie geben. Also lebe aus der Vergebung. Nur so und nicht anders wirst du Altes los. Und das ist dann auch die Voraussetzung für das Neue, was Gott schenken will. Altes muss weg durch Vergebung, raus aus dem Leben. Und Neues muss dafür hineinkommen. Wodurch? Also neues Leben von Gott her aus der göttlichen Dimension. Wie erhalten wir das? Können wir nachschauen, wie hat Jesus das erhalten? Durch Gottes Geist. Petrus sagt, Gott hat Jesus von Nazareth gesalbt mit Heiligem Geist und mit Kraft. Und Jesus brauchte diesen Geist, um in unsere friedlose Welt Frieden zu bringen und um unsere kranke Welt und dort Heilung hineinzubringen und tatsächlich das Gute zu tun und zu bewirken. Er brauchte diesen Geist, um unsere von der Finsternis gefangene und überwältigte Welt zu befreien, um da Befreiung hineinzugeben. Und derselbe Geist hat dann auch Jesus von den Toten auferweckt, schreibt Paulus später. Und das ist auch für uns. Wir brauchen genau diesen selben Geist, jetzt und heute, weil wir nur so lebendige Christen sein können. Hier in Apostelgeschichte 10 kommt er ganz überraschend, dieser Geist. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und das war deutlich wahrnehmbar. Woran? Lesen Sie mal weiter, da steht es. Es war wahrnehmbar, weil es um Realitäten geht. Und wenn etwas eine göttliche Realität ist, dann bestätigt Gott es auch. Und das zieht sich ja hier durch die gesamte Predigt von Petrus. Die Worte von Jesus bestätigt Gott durch den Heiligen Geist, sodass er nicht nur Worte brachte, sondern in einem Heilungsdienst unterwegs war, in einem Befreiungsdienst unterwegs war und Neues und grundsätzlich Gutes geschah und Menschen in Gottes Freiheit hineinkam. Und das Sterben von Jesus für unsere Sünde bestätigte Gott durch die Auferweckung seines Sohnes. Und die Worte des Zeugen Petrus bestätigte Gott durch das Kommen seines Geistes auf die Zuhörer. Immer wieder diese göttliche Bestätigung. Und das führte sie in die Wirklichkeit Gottes hinein, zu der auch die Auferstehungskraft gehört. Und wir merken da, Karfreitag, Ostern und Pfingsten, das gehört ganz eng zusammen. Zu Unrecht verurteilt und am Kreuz gestorben sind viele damals. Aber nur einer starb für uns und unsere Schuld. Und das hat Gott auf einmalige Weise bestätigt in der Auferweckung von Jesus. Und heute sorgt der Heilige Geist dafür, dass wir diese neue Wirklichkeit Gottes erkennen. Und dass sie uns bestimmen, ausfüllen kann. Gott erneuert und er erweitert unsere Realität, die Wirklichkeit, in der wir leben. Denn unsere Realität ist eine mit Verfallsdatum. Und alles Negative auf dieser Welt und auch im persönlichen Leben ist letztlich ein Zeichen oder Vorzeichen für diese Todesverfallenheit, für dieses Verfallsdatum. Das wir konkret nicht kennen, aber wir wissen, es steht drauf. Und dem haben wir von uns aus nichts entgegenzusetzen. Und deshalb hat Gott von sich aus etwas dagegen gesetzt. Und das dürfen wir als Christen zu Ostern feiern und im Alltag leben. Gottes Kraft hat sich in der Auferweckung von Jesus gezeigt. Der Tod und die Todesverfallenheit dieser Welt und so auch alles Negative wurden besiegt. Und diese Kraft Gottes beginnt in unserem Leben in dem Maße zu wirken, wie wir Schuld loswerden, die den Tod bringt, und Gottes Geist empfangen, der Gottes Leben bringt. Welche Folgen das dann im Alltag hat, darüber redet hier Petrus noch gar nicht. Denn das ergibt sich erst dann, wenn wir Gottes Vergebung und Gottes Geist empfangen haben. Denn so bekommen wir Kontakt mit dem auferstandenen, lebendigen Jesus. Und darauf kommt es zuallererst an. Der Offizier Cornelius erlebte das. Seine Angehörigen erlebten das. Und wir können das ebenfalls erleben. Und alles andere ergibt sich dann daraus. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Herr Jesus Christus, in die Friedlosigkeit der Herzen brachtest du den Frieden Gottes. Und er ist höher als alle Vernunft. Am Ende wirst du alle Unvernunft und allen Unfrieden weltweit besiegen. Anbetung und Dank sei dir dafür. Herr Jesus Christus, viele sehen sich als Herren und werden als die Herren angesehen. Die Herren dieser Welt haben dich verurteilt und kreuzigen lassen. Du aber hast gesiegt und dich als Herr aller Herren erwiesen, als Herr über alle. Sei du auch Herr über unser Leben. Wo Finsternis nach uns greift und Zerstörung an Leib, Seele und Geist. Dort wirke bitte du hinein mit der Macht deines Geistes. Wo der Tod nach uns greift, da fülle uns mit der Hoffnung und Freude des ewigen Lebens. Wo die Vorboten des Todes uns niederdrücken wollen, da hilf uns aufzustehen, Kraft deiner Auferstehung. Wo Klagelieder tönen, können wir nun dein Lob laut werden lassen. Wo Dunkelheit sich ausbreitet, können wir nun Licht sein. Wo Hass regiert, kann jetzt die Liebe triumphieren. Wo Schuld ihr Todeswerk vollbringen will, kann durch Vergebung neues Leben freigesetzt werden. Das alles und noch viel mehr, weil du lebst, Jesus, und weil du gesiegt hast. Lass die durch deinen Geist in unserem Leben immer mehr Erfahrung und Realität werden, damit wir zu deiner Ehre leben und auch einmal bei dir ankommen und vor dir und durch dich bestehen können. Amen.